Lesen wir gemeinsam den Predigttext für heute aus 1. Mose 49. 1. Mose 49, ich lese ab Vers 28. Alle diese sind die 12 Stämme Israels, und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Und er befahl ihnen und sagte zu ihnen: Bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt, in der Höhle, die auf dem Feld Machpela gegenüber von Mamre ist, im Land Kanaan, auf dem Feld, das Abraham von dem Hethiter Ephron zum Erbbegräbnis gekauft hat. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Das Feld und die Höhle, die darauf ist, sind Besitz, gekauft von den Söhnen Het. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehlen zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt. Weiter Kapitel 50, ab Vers 12. Und seine Söhne taten mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte. Und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpela, des Feldes, das Abraham zum Erbbegräbnis gekauft hatte, von dem Hethiter Ephron, angesichts von Mamre. Dann kehrte Josef nach Ägypten zurück, nachdem er seinen Vater begraben hatte, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie: Wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. So entboten sie dem Josef und ließen sagen: Dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt: So sollt ihr zu Josef sagen: Ach, vergib uns doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sagten: Siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihren Herzen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah von Ephraims Söhne der dritten Generation, auch die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, wurden auf die Knie Josefs geboren. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt er meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Das ist Gottes Wort.
Lasst uns nochmal zusammen beten. Unser geliebter himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich jetzt darum bitten, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, sodass wir die Wunder und die Kostbarkeiten deines Wortes sehen. Und wir wollen dich darum bitten, dass du durch dein Wort an uns wirkst, zu unserer Ermutigung, zu unserer Ermahnung, zu unserer Stärkung, zu unserer Korrektur. Und dass du uns veränderst in das Bild Jesu, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Amen. Als Gott Adam und Eva geschaffen und in den Garten Eden hineingesetzt hatte, gab es noch keine Sünde. Alles war sehr gut. Es gab nur ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Es gab nur unaussprechliche Freude an Gott und als Ehepaar miteinander. Und es gab noch keinen Tod. Und noch keine Vergänglichkeit bei den Menschen. mitten in diesen Garten hat Gott einen Baum hineingesetzt, von dem Adam und Eva auf gar keinen Fall essen durften. Gott hat Adam ernsthaft gewarnt und hat ihm gesagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Aber Adam und Eva gehorchten Gott nicht. Sie ließen sich von der Schlange verführen, sie nahmen sich von dem Baum und sie aßen von dem Baum. Und das war der sogenannte Sündenfall. Wir lesen zwei Kapitel später solche Sätze wie: Alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann starb er. Alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, dann starb er. Alle Tage Enos betrugen 905 Jahre, dann starb er. Dann starb er, dann starb er. Es scheint bei dieser Aufzählung, als wollte Gott die Tatsache, dass das Leben der Menschen nach dem Sündenfall mit dem Tod endet, betonen. Das Alter, das sie jeweils erreicht haben, das war zwar sehr hoch, aber jeweils unterschiedlich. Die Lebensumstände, in denen sie gelebt haben, ihre Berufe, die sie ausgeübt haben, ihre Familien waren sehr unterschiedlich, aber sie hatten alle gemeinsam, dass sie am Ende ihres Lebens starben. Und das zieht sich seitdem durch die ganze Menschheit bis hin zu deinem Leben und zu meinem Leben. Wir haben alle gemeinsam, dass wir einmal sterben werden. Und dass wir nichts mitnehmen können ins Grab. Deine Anerkennung, dein Haus, dein Wohlstand, alles, worauf du stolz bist, deine Kraft, was dir wichtig ist im Leben, alles wirst du zurücklassen müssen. Und es gibt am Ende keinen Unterschied mehr zwischen demjenigen, der in jungem Alter gestorben ist und demjenigen, der in hohem Alter gestorben ist. Oder zwischen demjenigen, dem in diesem Leben alles gelang und demjenigen, der ein ständiger Versager war. Zwischen demjenigen, der beruflich Karriere machte und demjenigen, der treu 40 Jahre lang seine einfache Arbeit gemacht hat. Und noch nicht mal zwischen demjenigen, der moralisch und ethisch hohe Werte hatte und nach ihnen lebte und demjenigen, der die abscheulichsten Dinge in seinem Leben getan hat. Am Ende wird jeder gleichermaßen sterben. Das ist die Realität, die zu unserem Leben gehört, das ist die Realität des Todes. Du hast nichts in dieses Leben hineingebracht, als du geboren wurdest, und du wirst auch nichts wieder mit hinausnehmen, wenn du sterben wirst. Und wie geht's dir jetzt, wenn du daran erinnert wirst? Wenn du an deinen bevorstehenden Tod denkst, du weißt nicht, wann das ist. Verdrängst du normalerweise den Gedanken und bist jetzt ärgerlich darüber, dass ich dich daran erinnere? Oder denkst du vielleicht, ich bin noch so jung und ich bin so fit, das dauert noch, ich werde mir später Gedanken drüber machen? Oder hast du vielleicht Angst davor, einmal sterben zu müssen? Magst du dir gar nicht vorstellen, dass all das, was dir gerade lieb ist, du mal zurücklassen musst? Oder freust du dich vielleicht sogar auf den Tod, weil damit alle Schmerzen, die du jeden Tag erdulden musst und alles Leid und alles Sünde, dann aufhören werden? Oder weil du dann bei Jesus sein wirst? Und was denkst du, was nach dem Tod auf dich zukommt? Einfach nichts? Da ist nichts, wir leben hier, wir sterben und nichts mehr? Oder ewige Freude, weil du dann zu Hause sein wirst, bei deinem geliebten Erlöser und himmlischen Vater? Oder weißt du gar nicht, was nach dem Leben kommt und es treibt dich um und du denkst jeden Tag darüber nach und hättest gerne Antworten? Darum geht es heute im Prinzip, wenn wir zur 10. und zur letzten Predigt damit in der Serie über Josef kommen. Viele Romane und viele Erzählungen, auch viele Filme und Serien haben ein Happy End, ein Ende, bei dem für den Helden des Filmes, des Buches alles gut geht. Auch wenn er noch so knapp dem Tod entronnen sein mag zwischendurch, vielleicht auch mehrfach, er überlebt. Und die Geschichten im ersten Buch Mose enden auch damit, dass der Held am Leben bleibt. Zumindest wenn wir bedenken, dass Gott der wahre Held dieser Geschichte ist. Aber die Hauptpersonen sterben. Und heute sterben Jakob und Josef. Und wir wollen uns das anschauen anhand von zwei einfachen Punkten. Der erste Punkt ist Leben nach dem Tod. Und der zweite Punkt Leben vor dem Tod. Leben nach dem Tod. Davon lesen wir beim Sterben Jakobs. Wir lesen in Kapitel 49, Vers 33, wie das Sterben Jakobs beschrieben wird. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt oder zu seinen Vorfahren versammelt. Vorher hatte Jakob sich mit letzter Kraft nochmal aufgesetzt in seinem Bett. Er hat zuerst die beiden Söhne Josefs gesegnet, dann hat er seine eigenen 12 Söhne noch gesegnet und mit ihnen gesprochen. Und jetzt war er endgültig am Ende seiner Kräfte. Er schafft es gerade noch, seine Beine, seine Füße hochzuziehen ins Bett. Wie vollkommen geplant legt er sich hin und ist tot. Dann haben wir gelesen, und er wurde zu seinen Vorfahren versammelt. Das heißt, bevor Jakob von seinen Söhnen nach Kanaan gebracht wird, was er ja ihnen befohlen hat und was sie auch gemacht haben, also bevor er nach seinem Tod nach Kanaan gebracht wird, wird er hier schon zu seinen Vorfahren versammelt. Er sagt das auch selbst in Vers 29. Bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern. Das sagt er sehr unkompliziert. Ich werde zu meinem Volk versammelt werden und mich begrabt dann bitte in Kanaan bei meinen Vätern. Klingt ein bisschen verwirrend. Um das zu verstehen, müssen wir etwas unterscheiden. Als Jakob starb, wurde der unsterbliche Teil seiner Person oder seine Seele zu seinen Vorfahren versammelt, zu Abraham und Isaak und wer alles noch dazugehört. Völlig unabhängig davon, wo sein Leichnam begraben werden wird. Und dann sollte sein Leichnam in Kanaan begraben werden, da wo seine Vorfahren begraben waren. Jakob macht hier also deutlich durch diese Unterscheidung, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich werde sofort bei meinen Vorfahren sein. Und was ihr dann von mir noch übrig habt, meinen Körper, den bringt nach Kanaan. Jesus diskutierte immer wieder einmal mit den Sadduzäern, einer jüdischen theologischen Richtung, die nicht an ein Leben nach dem Tod glaubten. Und in einem dieser Gespräche sagte er ihnen in Matthäus 22, was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also er sagt hier, Abraham, Isaak und Jakob können gar nicht tot sein, weil Gott kein Gott der Toten ist, sondern der Lebenden. Sie leben und mit ihnen viele Millionen, vielleicht Milliarden von Kindern Gottes, die den Glauben Abrahams hatten, die an Jesus Christus geglaubt haben in ihrem Leben. Der Evangelist Dwight Moody hat einmal zu seinen Freunden gesagt, oder in einer Predigt, ich weiß gar nicht den Rahmen, ihr werdet bald in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt nicht für einen Moment, dass das wahr ist. Ich werde lebendiger sein als jemals zuvor. Die Bibel spricht an vielen Stellen über das Leben nach dem Tod. Und es geht bei den Stellen, die ich jetzt vorlesen möchte, konkret um solche, die an Jesus Christus glauben. So wie Paulus, der schreibt an die Philipper in Kapitel 1, Vers 23, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Paulus wusste, dass das bald der Fall sein würde und er freute sich auf das Leben nach dem Tod, nämlich um bei Christus zu sein. Das ist bei weitem das Beste. Aber Gottes Zeitpunkt dafür war noch nicht gekommen. In Römer 8, Vers 18 schreibt Paulus, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Es gibt also ein ewiges Leben nach dem Tod, das für ein Kind Gottes so herrlich ist, dass die Leiden in diesem kurzen Leben, die es jetzt erlebt, dem gegenüber gar nicht mehr ins Gewicht fallen, auch wenn es echte Leiden sind, auch wenn es wirklich wehtut und wirklich schmerzhaft ist und unerträglich sein mag. Aber die ewige Herrlichkeit danach ist viel, viel herrlicher und größer und länger. Und dann ist es so treffend, wenn Paulus an die Philipper schreibt in Kapitel 3, Vers 20, wir sind Bürger des Himmels. Da sind wir eigentlich zu Hause, da gehören wir hin. Und da wollen wir auch wieder hin. Das ist das Zuhause, das Gott für uns bereitet hat, als er seinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben hat. Und in diesem Leben, in dem wir jetzt sind, sind wir Fremde, gewissermaßen wie Transitreisende hindurch, auf dem Weg in die himmlische Heimat. Viele von euch kennen das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan, einen christlichen Klassiker aus dem 17. Jahrhundert. Wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr es unbedingt lesen, unbedingt kennenlernen. Am besten als ganze Familie oder wenn ihr keine Familie habt, schon mal alleine oder überhaupt alleine. Aber lest es. Der ausführlichere Titel des Buches ist Die Pilgerreise von dieser in die kommende Welt. Das Wort Pilger ist nicht mehr so geläufig. Ein Pilger ist dort, wo er ist, ein Fremder. Und in diesem Buch ist das Leben eines Christen in dieser Welt bildhaft und sehr kunstvoll verglichen mit der Reise eines Fremden durch diese Welt nach Hause. Und zu Hause ist er, wenn er im himmlischen Jerusalem angekommen ist, nach diesem Leben. Und da kommt man nicht hin, ohne zu sterben. Paulus bringt das in Philipper 1, Vers 21 auf den Punkt, wenn er schreibt, der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. John Piper hat zu diesem Vers einmal erklärt, wenn du Jesus mit deinem Sterben verherrlichen willst, musst du den Tod als Gewinn erleben. Und das bedeutet, dass Jesus dein Preis, dein Schatz, deine Freude sein muss. Er muss derart der Grund für deine tiefste Zufriedenheit in deinem Leben sein, dass du, wenn der Tod alles, was du sonst liebst, wegnimmst, aber mehr von Christus gibst, es als Gewinn ansiehst. Sterben ist also dann ein Gewinn, wenn es uns mehr von dem gibt, was wir am allermeisten lieben, nämlich von Jesus Christus. Und wenn wir dann die Ewigkeit mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm verbringen dürfen. Das ist herrlich. Das wird herrlich sein. Was ist aber, wenn Jesus nicht dein Leben ist? Wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die dir viel wichtiger sind als Gott und als Jesus Christus? Was ist, wenn du nicht an Jesus glaubst? Wenn deine Sünden gegen Gott nicht vergeben sind? Wenn du nicht mit Gott versöhnt bist durch den Glauben an Jesus Christus? Was ist, wenn du so sterben wirst? Und du weißt nicht und ich weiß nicht, wann das sein wird. Jesus kündigte seinen Jüngern einmal an, dass sie verfolgt werden. Und er sagt ihnen, Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele können sie nicht töten. Und dann sagt Jesus weiter, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Hier spricht Jesus von Gott, seinem Vater im Himmel. Er ist es, der dein Leben und deine Seele dem Verderben der Hölle preisgibt, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und wenn Jesus Christus nicht dein Leben ist, dann ist das die gerechte Strafe für deine Sünde gegen Gott. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt in Kapitel 9, Vers 27, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Und was geschieht in diesem Gericht? Es wird jede einzelne Sünde eines jeden Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, offengelegt und es wird kein Mensch in der Situation wagen, aufzustehen und sich zu verteidigen vor diesem großen und unbestechlichen, allwissenden Richter. Jeder muss zugeben, er hat recht. All das habe ich wirklich getan. Und sein Urteil ist gerecht. Und jede Sünde wird bestraft werden. Und weil jede Sünde gegen den ewigen Gott von ewiger Tragweite ist, hat auch jede Sünde gegen Gott ewige Strafe verdient. Ewige Hölle, ewiges Verderben. Aber dieser Richter ist nicht nur gerecht, er ist auch gnädig. Er ist unglaublich gnädig. Und deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber weiter und schreibt in Vers 28, genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der vielen auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Vor diesem Richter, in diesem Gericht, werden also eine große Menge von zu Recht Angeklagten freigesprochen werden. Warum? Sind sie besser als die anderen? Oder drückt der Richter, warum auch immer, bei ihnen ein Auge zu? Nein, sondern das sind die, die auf Jesus als Retter warten. Das sind die, die auf Jesus Christus vertrauen. Das sind die, die zur Vergebung ihrer Sünden an Jesus Christus glauben. Für sie ist Jesus Christus als Retter von Sünden am Kreuz gestorben. Für sie hat Jesus am Kreuz stellvertretend diese ewige Strafe, die sie verdient haben, auf sich genommen. Für ihre Sünde wurde die Strafe bereits vollzogen, und zwar an Jesus. Und deswegen werden sie nicht noch einmal verurteilt. Wenn du in diesem Leben deine Sünden bekennst und an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, dann wirst du nach diesem Leben, wenn du vor Gottes Richterstuhl stehst, sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Gnade bewundern. Denn er hat dich durch Jesus Christus gerettet. Und deswegen ist die Frage so entscheidend wichtig: Was bedeutet dir Jesus Christus heute? Ist er dein Leben? Glaubst du allein an ihn zur Vergebung deiner Sünden? Wenn das so ist, dann gelten dir alle Verheißungen, die Gott dir für dein Leben nach dem Tod und für die Ewigkeit gegeben hat. Und dann kannst du genauso getrost sterben, was bedeutet heimgehen zu deinem Vater und zu deinem Retter, wie Jakob getrost sterben konnte, um zu seinem Volk versammelt zu werden und um in Ewigkeit bei seinem Gott zu sein. Und das sollte jeden Tag deines Lebens vor dem Tod prägen. So kannst du getrost sterben. Und wir kommen damit zum zweiten Punkt, zum Leben vor dem Tod. Ich habe da zwei Unterpunkte. Das erste ist, dass wir getrost sterben können, wenn wir leben und sterben im Wissen um die Verheißung Gottes, im Glauben an die Verheißungen Gottes. Als Jakob gestorben war, trauerten nicht nur seine Söhne und seine Familie um ihn, sondern das ganze Land Ägypten. Als ägyptischer Machthaber sorgte Josef dafür, dass der Leichnam seines Vaters einbalsamiert wurde. Das dauerte 40 Jahre lang. Aber darüber hinaus trauerten die Ägypter noch insgesamt 70 Tage lang um Jakob. Das war eigentlich sonst nur üblich als Trauer für Pharaonen oder für Könige in Ägypten. Wir sehen daran, dass sowohl Josefs Karriere als auch Jakobs Ansehen in Ägypten eine großartige Erfolgsgeschichte waren. Und wenn Jakob es gewollt hätte, dann hätte er in Ägypten sicher ein Staatsbegräbnis bekommen. Aber bei aller Anerkennung wusste Jakob genau, Ägypten ist nicht mein Zuhause, hier gehöre ich nicht hin. Und vor allem, hier gehören meine Nachkommen auch nicht hin. Gottes Verheißung an seinen Großvater Abraham und seinen Vater Isaak beinhalteten, dass das Land Kanaan das zukünftige Zuhause seiner Nachkommen sein würde. Und deswegen befahl Jakob seinen Söhnen kurz vor seinem Tod, Kapitel 49, Vers 29, bin ich versammelt zu meinem Volk, zu meinen Vorfahren? Dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Damit zeigte Jakob vor allem seinen Söhnen, dass die Zukunft ihrer Nachkommen in Kanaan statt in Ägypten sein würde. Und er zeigte noch etwas. Er zeigte, dass seine Verbundenheit mit der Bundesfamilie Gottes ihm viel wichtiger war als seine Verbundenheit mit seiner gestorbenen Lieblingsfrau Rahel. Er wollte in den Gräbern begraben werden, wo Vater Isaak und Großvater Abraham und ihre Frauen liegen und Lea. Nicht da, wo Rahel war. Und an dieser Stelle war Jakobs Befehl von größter Bedeutung, weil wir uns in einer Situation befinden, in der es kein Anzeichen dafür gab, dass Gott gerade dabei war, seine Verheißung zu erfüllen. Aus dem versprochenen Volk war immer noch kein Volk geworden. Es war eine Familie von 70 Personen und sie waren nicht in Kanaan. Und es war auch nicht absehbar, dass sie nach Kanaan kommen würden. Sie waren in Ägypten und es ging ihnen gut. Aber Jakob war überzeugt davon, dass Gott zu seinen Verheißungen stehen würde. Aus der Familie würde ein Volk werden, wenn Gottes Zeit gekommen ist. Und das Land, das er ihnen geben würde, wird Kanaan sein. Hier gibt es keine Planänderung. Es wird nicht Ägypten werden. Völlig egal, wonach es gerade aussah. Gottes Verheißungen müssen erfüllt werden. Und das gilt für dich und für mich ganz genauso. Gott steht zu seinen Verheißungen, zu jeder einzelnen Verheißung, die wir in seinem Wort lesen, steht Gott zu jeder Zeit, völlig egal, wonach es in den Umständen, in denen wir uns befinden, aussieht. Gott wird jeden kleinsten Buchstaben, den er uns verheißen hat, erfüllen. Und wir haben das großartige Vorrecht, dass wir uns durch die Bibel immer wieder erinnern können daran. Das hatte Jakob nicht, diese Möglichkeiten. Deswegen war es so wichtig, dieses Begräbnis in Kanaan zu veranstalten oder veranstalten zu lassen. Jakob wusste ganz sicher, dass Gott Abraham gesagt hatte, dass seine Nachkommen zuerst mal für 400 Jahre in einem fremden Land sein würden, aber dass es sie dann befreien würde und nach Kanaan bringen würde. Bisher lief also alles nach Plan und er wusste, es wird auch weiterhin alles nach Plan verlaufen. Und deswegen wollte er, dass sein Leichnam nach Kanaan gebracht wird. Und dann war es soweit. Nach den 70 Tagen Staatstrauer gab es einen kleinen Exodus, also einen kleinen Auszug aus Ägypten. Der große kam später, aber das war ein Vorgeschmack auf den großen Auszug aus Ägypten. Ich lese mal die Stelle vor, die wir eben noch nicht gehört haben. Das ist in Kapitel 50 ab Vers 5. Josef fragt den Pharao um Erlaubnis und dann lesen wir dort, das sagte der Pharao, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. So zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten und das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, ihre Schafe, ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück. Sogar Wagen und Reiter zogen mit hinauf und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager. Und sie kamen nach Goren Atad, das jenseits des Jordan liegt. Und dann überqueren die Söhne Jakobs noch mit dem Leichnam den Jordan und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpela, des Feldes, das Abraham zum Erbbegräbnis gekauft hatte. Wir sehen hier, dass Jakobs Befehl, seinen Leichnam nach Kanaan bringen zu lassen, zu einem unvergesslichen Erlebnis werden würde für alle, die dabei waren. Das war ein, für diese Verhältnisse ein Riesenzug durch die Wüste nach Kanaan. Klein im Vergleich zu dem, was später kommen würde, aber groß im Vergleich zu dem, was bisher bekannt war. Und das führte dazu, dass die Nachkommen Jakobs es nicht vergessen würden und dass auch die Ägypter es nicht vergessen würden, was Jakob da befohlen hat. Und die Botschaft war, unser Zuhause ist nicht in Ägypten. Dort sind wir nur zu Gast. Unser Zuhause ist das von Gott verheißene Land Kanaan. Auch Josefs Tod sollte dazu führen, dass die Nachkommen sich erinnern, das Zuhause ist Kanaan. Und um das zu betrachten, machen wir einen kleinen Zeitsprung 50 Jahre weiter. Dann liegt Josef im Sterben. Und er weiß, dass er bald sterben wird und er sagt zu seinen Brüdern ganz am Ende in Kapitel 50, Vers 24, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Also genau wie sein Vater Jakob ist Josef fest davon überzeugt, dass Gott zu seinen Verheißungen stehen wird. Er wird einmal sein Volk heimsuchen, er wird einmal mit rettender Macht eingreifen und wird sein Volk aus Ägypten befreien und nach Hause bringen nach Kanaan. Für Josef selbst, für sein eigenes ewiges Leben, war es völlig egal, wo sein Leichnam verbleiben würde. Aber er wollte dem Volk Israel, das aus den Nachkommen Jakobs dann bestand, ein Denkmal setzen, eine Erinnerungshilfe. Es sollte dort zurückbleiben ein Sarg, wo sein Leichnam drin war, zusammen mit dem Befehl, wenn ihr auszieht, dann nehmt ihn mit. Ein Sarg, schon eingecheckt für die Reise nach Kanaan, langfristig gesehen. Und immer dann, ich weiß nicht genau, wo der Sarg stand, aber immer dann, wenn irgendjemand den Sarg gesehen hat, nichts damit anfangen konnte, vielleicht ein Kind, und hat seinen Vater gefragt: Papa, was macht diese Kiste da? Dann konnte der Vater erklären: Da drin liegt der Leichnam Josefs. Er war Machthaber hier in Ägypten, aber er wusste genau, hier in Ägypten ist nicht sein Zuhause. Und Gott wird uns alle, Nachkommen von Jakob und Isaak und Abraham, einmal aus Ägypten wegbringen. Wir wissen nicht, wie er es machen wird, wir wissen nicht, wann er es machen wird, aber wir wissen, dass er es machen wird. Dafür steht dieser Sarg. Und hier sehen wir den unerschütterlichen Glauben Josefs, wie es der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 11, Vers 22 beschreibt. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Und dann wurde mit Hilfe dieser Erinnerung, dieses Erinnerungssages von Generation zu Generation weitererzählt: Gott wird uns einmal heimsuchen und befreien aus Ägypten. Dafür steht dieser Sarg. Und diese Erinnerung an Gottes Verheißung war ganz besonders wichtig in Zeiten, in denen nichts darauf hindeutet, dass Gott zu seiner Verheißung stehen würde. Da hat sich in den letzten 50 Jahren nichts geändert. Und die Zeiten sollten noch viel schlimmer werden. Aber wir können später lesen, dass die Israeliten treu waren. Sie haben von Generation zu Generation weitererzählt, was dieser Sarg da sollte. Und dann lesen wir in Josua 24, nachdem Israel das Land Kanaan eingenommen hatte, in Vers 32: Und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hamors gekauft hatte. Also im Glauben an Gottes Verheißungen durften sowohl Jakob als auch Josef getrost sterben, mitten in der Fremde, denn sie glaubten, das ist nicht Gottes Ende, sondern Gott wird seinen Plan zum Ziel führen, auch wenn sie nichts davon sehen konnten. Sie glaubten an seine Verheißungen. Und der zweite Aspekt dieses zweiten Punktes ist: Wir können getrost leben und getrost sterben, wenn wir an einen souveränen, allmächtigen Gott glauben. Wie sehr Josef davon überzeugt war, dass Gott jederzeit alles unter Kontrolle hatte, zeigt der Bericht in der Mitte von Kapitel 50, den wir bisher noch nicht betrachtet haben. Und dazu gehen wir nochmal 50 Jahre zurück in der Zeit. Josef lebt wieder oder noch? Jakob ist gerade gestorben. Und nachdem die Trauerzeit vorbei war und sie aus Kanaan wieder zurück nach Ägypten kamen, fangen die Brüder Josefs an, sich Sorgen zu machen. Vielleicht hat Josef sich ja bisher aus Rücksicht gegen unseren Vater zurückgehalten. Vielleicht wollte er unserem Vater nicht wehtun und sich an uns rächen. Aber jetzt ist der Vater tot, vielleicht will er jetzt alles nachholen. Und sie bitten ihn noch einmal offiziell um Vergebung. Dabei beschönigen sie gar nichts. Sie bezeichnen das, was sie früher getan haben, als Verbrechen. Und sie bieten sich ihm als seine Knechte an. Und wie darauf Josef antwortet, ist sehr beeindruckend und zeigt sein unerschütterliches Vertrauen in Gottes Allmacht und Gottes Liebe und seine erstaunlich gefestigte Theologie Gottes, die er von Gott hat. In Vers 19 lesen wir davon, wo Josef antwortet: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott hatte beabsichtigt es zum Guten. Um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das alles, jede Einzelheit, jede menschliche Absicht, jede Entscheidung, die er getroffen hat, jede Entwicklung der ganzen Geschichte, war Teil des Planes Gottes, die Familie Jakobs vor dem Verhungern zu retten, sie am Leben zu erhalten und damit auch Gottes Plan am Leben zu erhalten. Wir lesen hier in Vers 20 nicht, zumindest genau genommen nicht, ihr habt Böses beabsichtigt, Gott hat es zum Guten gewendet. Also in der Elberfelder Übersetzung steht dieses zu wenden, zum Guten zu wenden in eckigen Klammern, das heißt, es ist eingefügt worden. Genau genommen steht da, ihr habt Böses beabsichtigt, aber Gott hat Gutes beabsichtigt. In beiden Aussagen wird dasselbe Wort für beabsichtigt verwendet. Und beide Aussagen beziehen sich auf dieselbe Tat, auf dieselbe Sache. Ihr wolltet es so, ihr habt es so geplant, ihr habt es so getan, ihr habt mich an die Midianiter verkauft und das war böse von euch. Und ihr habt recht, wenn ihr das als Verbrechen bezeichnet, so sagt er seinen Brüdern. Aber auch Gott hat es so gewollt. Er hat es so geplant, er hat es so gefügt, dass ich an die Midianiter verkauft werde. Und es war gut. Gott ist nicht überrascht davon, wenn Böses geschieht, vielleicht sogar innerhalb seines Volkes, und überlegt dann, wie er das Problem wieder lösen könnte, wie er das reparieren könnte, was gerade kaputt ging oder kaputt zu gehen droht. Gott hat von Anfang an bis zum herrlichen Ende alles unter Kontrolle, und zwar bis in die kleinsten Dinge hinein. Er hat es geplant. Er hat es in den Träumen Josef gegenüber vorher angedeutet. Er hat es über die nächsten Jahre hinweg beaufsichtigt und geführt. Und er hat es dann vollendet, indem er seine Familie vor dem Hungertod rettete. Hört mal, wie das im Psalm 105, wo davon berichtet wird, formuliert wird. Psalm 105, Abvers 16. Gott rief eine Hungersnot über das Land herbei. Jeden Brotstab zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Diese Bezeichnung oder diese Art, das zu formulieren, verwendete Josef 5 Kapitel vorher auch mehrmals. Gott hat mich vor euch her gesandt. Gott hat mich gesandt. Es war Gott, der mich gesandt hat, sagt er dreimal. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bestätigte. Es war Gott, der dafür sorgte, dass Josef leiden musste. Es war Gott, der die 7 Jahre Hungersnot bewirkte. Und es war Gott, der seine Familie aus dieser Hungersnot befreite. Es geschah genau das, was wir am Anfang dieser Predigtserie, das war ungefähr vor 1,5 Jahren, anhand eines Zitates von John Piper schon mal gehört haben. Ich zitiere es nochmal. Die sogenannte Josefsgeschichte ist die Geschichte, wie Gott es nicht geschehen lässt, dass sein Plan zur Rettung seiner Schöpfung scheitert. Nein, eigentlich ist sie noch viel provokanter. Es ist die Geschichte, wie Gott selbst sein eigenes Volk in die lebensbedrohliche Gefahr der Vernichtung bringt, während er gleichzeitig ihre unvorstellbare Rettung plant. Er bringt seine eigene Verheißung an den Rand des Scheiterns, nur um zu zeigen, dass er die ganze Zeit das Sagen hatte und eine Befreiung plante, die uns nur noch über ihn staunen lässt. Vielleicht sehen wir auch hier, oder ganz sicher sehen wir hier auch eine Parallele zur Geschichte von Esther, die wir in den letzten Predigten gehört haben. Weil Gott so groß und so herrlich und so allmächtig und so ewig ist und gnädig, kannst du im Vertrauen auf Gott getrost leben und getrost sterben. Die bekannte erste Frage des Heidelberger Katechismus bringt genau diese beiden Dinge wunderbar zusammen, und zwar Trost und Zufriedenheit im Leben und im Sterben und dass Gott souverän alle Dinge kontrolliert. Die Frage hier ist gewesen, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Kopf fallen kann. Ja, dass mir sogar alles zu meinem Heil dienen muss. Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich von Herzen willig und bereit, fortan für ihn zu leben. Es lohnt sich, das auswendig zu lernen. Im letzten Kapitel des 5. Buches Mose zeigt Gott Mose das Land Kanaan, das verheißene Land. Mose durfte nicht hinein, es hatte Gründe, könnt ihr nachlesen, aber Gott zeigt es ihm und Gott sagt Mose an der Stelle in 5. Mose 34, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deine Nachkommen will ich es geben. Mose durfte es sehen. Jakob und Josef durften es bis zu ihrem Lebensende, also am Ende, nicht sehen. Sie haben vorher drin gelebt, aber dann durften sie es nicht mehr sehen. 1. Mose endet mit den Worten in Ägypten. Das Ende von 1. Mose 50 in Ägypten. Jakob und Josef starben in Ägypten im Glauben an das, was sie noch nicht sehen konnten, wovon sie aber überzeugt waren, weil Gott es ihnen verheißen hatte. Auch wenn sie noch in Ägypten waren, wussten sie, Gott wird sein Volk einmal nach Kanaan bringen. Und wenn du Gottes Kind bist, dann darfst du auch wissen, auch wenn ich noch nichts von dieser großartigen, ewigen Herrlichkeit bei Gott gesehen habe und wenn ich heute und morgen auch noch als Fremder in dieser Erde leben muss, Gott wird mich doch Tag für Tag in seiner Gnade stärken und er wird einmal alle seine Verheißungen erfüllen. So kannst du als Kind Gottes getrost leben. Und wenn es nach Gottes Zeitplan soweit ist, auch getrost sterben. Ja, jeder Verlust eines lieben Angehörigen lässt uns trauernd zurück. Und in den Situationen müssen wir der Trauer Raum geben. Aber wenn ein Kind Gottes durch die Tür des Todes in die ewige Herrlichkeit nach Hause geht, vermischt sich diese Trauer der Zurückgebliebenen auf ganz einzigartige Weise gleichzeitig mit Freude und mit Hoffnung. Auch sie dürfen mit ihren verweinten Augen getrost sein. Ich möchte zum Schluss einige Verse aus 2. Korinther 5 vorlesen. Ab Vers 1 bis 9, aber ich lasse auch einige Verse aus. 2. Korinther 5. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten überziehen. Vers 5. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht wegnehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause dieses irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Lasst uns beten. Unser herrlicher und gnädiger Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass wir, wenn wir deine Kinder sind, getrost und voller Zuversicht sein dürfen an jedem Tag unseres Lebens, egal wie es um uns herum aussehen mag und sogar in der Zeit, wenn das Sterben kommt. Wir wollen dich bitten, dass du uns diesen Trost aus deinem Wort auch schenkst. Wir wollen dich für die bitten, die um Angehörige trauern, die sie verloren haben in den letzten Monaten oder Wochen oder Jahren. Und wollen dich bitten, dass du auch sie tröstest durch dein Wort. Und wir wollen dich bitten für die, die noch nicht an Jesus glauben, die noch verloren sind in ihren Sünden. Und wenn sie sterben würden, das ewige Verderben vor sich haben. Bitte greif mit Macht und Gnade ein und rette sie von ihren Sünden. Amen.